Schneefall hat in München für ordentlich Aufsehen gesorgt, nämlich so sehr, dass insgesamt 6 Flugzeuge die ganze Nacht am Boden bleiben mussten, samt Passagieren. Doch wie hat sich das eigentlich aus der Passagiersicht angefühlt? Wir haben mit einer Beteiligten darüber persönlich gesprochen.
Ja, genau so. Und dann geht es natürlich heute hier auch noch um weitere Nachrichten aus der fabelhaften Welt der Luftverkehrswirtschaft. Ich war Übergröße shoppen und dann haben wir natürlich auch noch KI-Songs gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß hier heute mit den Gedanken. Gedankenflügen der Woche bei airliners.de.
Abfahrt. Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von airliners.de. Mit David Hasse und Alexander Fink.
Das sind wir wieder. Wir haben gekocht, aber dazu später mehr, oder?
Ja, haben wir voll gemacht, oder? Ja. Alter, der KI-Song der Woche ist wieder so geil. Wir haben sogar 2.
Ja.
Wollen wir beide spielen?
Ja, wenn uns danach ist, oder? Wir machen heute.
Leute, ihr habt euch gewünscht, dass wir Hip-Hop machen.
Ja. Ne? Rap, und ihr bekommt es heute.
Ihr bekommt es zwar fett auf die Ohren.
Ja. Ne?
Also so sagen jedenfalls Leute aus meiner Generation dazu. Heute hört sich irgendwie Deutschrap ein bisschen anders an. Habe ich kennenlernen müssen. Ne? Mhm. Aber egal. Egal, tolle Woche. Neues Magazin, neue Woche. Alex sitzt wieder hier. Alex, was gab's in den Nachrichten? Der Fabelhafte Welt.
Wir haben schon lange nicht mehr gesagt.
Ich muss dir erzählen, ich hab mir ernsthaft, es gab nämlich auf Arte, gab's die fabelhafte Welt der Amelie. Ne? Ach, und wir sagen nochmal die fabelhafte Welt der Verkehrswirtschaft.
Der läuft auf Arte gerade, ja?
Ja, ich weiß nicht, ob er noch läuft, aber es gab ihn auf alle Fälle. Und da habe ich den Film gesehen. Ich kann mich, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den jemals gesehen habe.
Ich kann mich an diese Einstiegsszene erinnern.
Ja?
Wo die da irgendwie alle am Oinken sind.
Nee, es gibt einmal irgendwie, stellt sie sich vor, wie viele haben jetzt gerade.
Genau.
Ne, in Paris und so. Aber, also ich fand den Film total toll. Ne? Wer ihn noch nicht gesehen hat, ist halt sehr künstlerisch wertvoll, ne? So angehaucht und krass viel Farben, ne? Alles rot und grün und so weiter. Und also wirklich ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen Psycho, ne? So.
Ja.
Aber irgendwie auf eine nette Art und Weise. Und also es geht im Wesentlichen ja um Amelie, die sich irgendwie, ne, also die hatte eine verkorkste Kindheit und so und dann war irgendwie Eltern Hypochonder und alles Mögliche und dann träumt die sich so in ihre Welt rein und dann findet sie halt einen, der genauso traumwandlerisch mäßig irgendwie durch Paris rennt. Und das ist einer, der immer unter diesen Fotofix-Automaten, ne, ist ja halt ein Film der 90er Jahre, ne?
Nee, nicht der 90er.
Nee?
Ist schon Anfang der 2000er
echt,
gewesen.
Ja?
Weißt
okay.
du warum? Na? Weil ich ja gerade die Top 100 Filme der New York Times gucke und da ist der mit in der Liste.
Echt, ja?
Also okay, seit 2000.
Nee, egal. Die Top 100. Also gut, dann spielte das zumindest ein bisschen älter. Da gab es halt überall noch diese Fotofix-Automaten. Mhm. Nicht nur so zum Spaß, wie das heute ist, sondern halt wirklich, um damit halt Fotos zu machen. Und also dieser Typ, ne, den sie da irgendwie durch Zufall trifft, irgendwie in der Pariser U-Bahn, der hat halt den Spleen, der sammelt immer aus dem Mülleimer daneben und auch von unten drunter. Ne, der hockt dann da vor diesen Automaten und sammelt immer die Fotos, die die Leute wegschmeißen, die also nichts geworden sind, die halt falsch, also irgendwie falsch belichtet sind oder irgendwie komisch geworden sind. Also sie sammelt die und packt die halt in so ein Album rein. Und dann irgendwie kriegt sie dieses Album dann und dann sieht sie sozusagen und dann sieht sie, dass er halt in einer ganz großen Sache auf dem Weg ist, weil er findet halt irgendwie überall in Paris ist halt derselbe Typ auf den Fotos und dann schmeißt er immer die Fotos weg, obwohl die total gut sind. Das ist immer derselbe Typ. Und dann so, also Spoiler Alert, wer es jetzt nicht gucken will, ist halt der Typ, der die Dinger wartet, kommt dann irgendwann raus. Ne? So, also das ist dann sozusagen die große Eröffnung für dieses große Mysterium, weil letztendlich zum Schluss natürlich Happy End.
Ich habe die Story überhaupt nicht mehr im Kopf, aber ich wollte mir ja sowieso mal wieder angucken. Also,
nee, guck ihn dir mal wieder an, ist schön. Hat mit Luftfahrt auch ein bisschen was zu tun. Ne? Da will ich jetzt aber gar nicht so viel zu sagen. Geht um Gartenzwerge und Luftfahrt, so viel sei vielleicht verraten. Und die große weite Welt kommt auch vor. Und von daher sind wir mit der fabelhaften Welt der Luftverkehrswirtschaft gar nicht so verkehrt.
Das ist so. Und wir sind wieder da. Wir sind wieder in einer Woche, die ja gespickt war mit Nachrichten, muss ich mal tatsächlich wieder sagen. Nachdem es so lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an Karneval, ne? Das wird ja zumindest im Westen der Republik ja doch ziemlich exzessiv gefeiert. Ich habe ja auch viele Jahre mitgemacht.
Wirklich, ja? Hier in Berlin, so als Preuße, kriegt man gar nicht
mit. Da bekommt man das nicht mit, aber man merkt es dann, wenn es alles ein bisschen ruhiger wird.
Ja, stimmt.
Und so war es in den letzten Wochen. Diese Woche war bei mir ein bisschen was los.
Aber also vielleicht so Fun Fact, ne? man sieht das wirklich auch in den Zugriffszahlen.
Ja.
Ne? Also man sieht das wirklich, wenn, also ich sag mal, Ruhrgebiet und so, ne? Also da wohnen ja die allermeisten Menschen in Deutschland. Und wenn die halt alle kollektiv feiern und saufen,
dann haben sie halt zu tun.
So, dann haben die zu tun und gucken halt nicht auf Airliners. Ja. Und das sehen wir wirklich in den Zugriffen. Ja. Ne? Unabhängig davon, dass natürlich auch, ich sag mal, da ganz viele Flughäfen ja in dem Gebiet sind, ne? Auch etliche Airlines da gebased sind, ne? Also Und die machen dann halt, die haben ja frei, ne? Ja. Quasi so. Ja. Also, und dann merkst du das halt, dass die eben dann zum Beispiel natürlich auch keine Pressemitteilung raushauen und. Ne?
So ist es.
Sondern nichtsdestotrotz gab es ein paar interessante Sachen. Alex, hau raus, was gab's?
Ja,
worüber wollen wir reden?
Wir hatten ja jetzt schon gerade bei einem Vorgespräch festgestellt, dass ein großes Thema jetzt vielleicht nicht gerade so viel Sinn ergibt, das abzudecken, weil es einfach ein Developing Story ist. Streiks, wir sagen es jetzt vielleicht einmal mal kurz, ne? Also
Vereinigung
Cockpit hat
am Donnerstag. Jetzt ist Donnerstag 15:58 Uhr.
Genau, also Stand Donnerstag Nachmittag hat die VC mitgeteilt, dass 99% der Piloten der Cityline sich für einen Streik ausgesprochen haben. Es gibt aber noch keine weiteren Details. Also kann sein, dass vielleicht nächste Woche gestreikt wird, wenn ITB in Berlin ist. Wir wissen es nicht. Würde auf jeden Fall dazu passen.
Ja, so ist bei der ITB häufiger mal. Ne?
Ja.
Also kann aber sein, dass, ne, wird jetzt Samstag, ne, kommt der Podcast, so, dann wird es vielleicht schon mehr geben. Dann ihr wisst, ne, wir wissen es einfach noch nicht. Ja. Aber ja, ITB, ne, ITB, große Messe hier in der Stadt. Also alle Hallen unterm Funkturm voll, ne, wer da schon mal war. Also du schaffst es eigentlich nicht, durch die ITB zu laufen, irgendwie so in 2 Stunden oder so, um zumindest mal durch alle Hallen gelaufen zu sein. Geht einfach nicht.
Ja.
Wir ziehen uns also gutes Schuhwerk an, ne? Wir haben da immer so einen Raum im Messezentrum, wo unser Redaktionsbüro dann ist. Wir ziehen also einfach komplett da Mäntel um.
Genau.
Ne? Naja, ist so.
Diesmal, ne, auch mit kompletter Technik.
Ja, genau, wir nehmen auch unser Studio mit und wir werden dann am Donnerstag auf der ITB einen Podcast auch aufnehmen. Also nächste Woche wird der Podcast ein bisschen anders aussehen und sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders anhören, weil das ist halt alles eine große Halle und so, wird es wahrscheinlich ein bisschen schallen und so weiter, aber wir nehmen da auf. Wenn der eine oder andere Lust hat, sowieso auf der Messe ist, eine Fachbesuchermesse, ne, kommt einfach vorbei. Wann nehmen wir ihn auf? Haben wir das gesagt?
Irgendwie? Also wir haben für uns festgehalten, dass wir es Donnerstag Nachmittag aufnehmen werden.
Ja, haben wir eine Uhrzeit?
Da haben wir uns zumindest mal so einen Block freigehalten.
Ja, warte mal, ich gucke mal einen Kalender.
Ja, was ist das?
Ja, 14 Uhr, Donnerstag 14 Uhr.
Okay.
Kommt vorbei, ihr findet uns. Pressezentrum Halle 6.3.
Genau.
Raum weiß ich gar nicht, steht aber auch dran.
Ne? Ja,
sind nicht so viele Medien da, die da so einen Raum haben. Mal gucken, also first come, first serve. Ne? Wir haben jetzt nicht so viele Sitzgelegenheiten, aber dann müsst ihr halt stehen.
Ja.
Und also der Raum ist jetzt auch nicht der allergrößte, aber irgendwie, ne, also vielleicht will der eine oder andere ja vorbeikommen.
Sehr gerne.
Schwenken wir mit der Kamera oder ihr könnt euch direkt dann irgendwie mit einbringen.
Mal gucken. Ja, könnt konstruktiv was reinkeifen oder so.
Ja, genau. Ne? Also ich freue mich auf alle Fälle schon auf die ITB, obwohl das natürlich immer super anstrengend ist, weil es geht halt morgens irgendwie um 8 immer los irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen. Manchmal sogar ja auch teilweise außerhalb der Messe und dann geht es halt abends dann immer noch mit Abendveranstaltungen. Die gehen dann halt immer bis wirklich tief in die Nacht, je nachdem wie letzten
Tag
so ist.
Ja.
So, und das ist halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und alle, die da schon mal waren, wissen, wovon ich rede. Wir werden ein bisschen berichten dann nächste Woche. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder viel zu viel über uns selber geredet. Aber ja,
also Streik für alle, die jetzt noch dran sind.
Ja, ich hoffe, dass wirklich kein Streik ist, wenn ITB ist.
Also wir als Berliner sind ja in einer guten Position hier, aber...
Ja, wir sind ja nur in Berlin, einmal pro Jahr kommen uns alle besuchen, aber eigentlich so alle anderen müssen ja irgendwie angeflogen kommen, ne, und das ist halt schon fies, wenn dann da irgendwie gestreikt wird, war aber auch schon, ich glaube letztes Jahr war irgendwie so kurz davor oder kurz danach. Ich glaube das Jahr davor.
Da sind dann schon alle Mittwoch abgereist, sodass der Donnerstag, der ohnehin kein Tag ist, wo noch richtig was los ist, war da eigentlich alles leer schon.
Da war alles leer, ne.
Ja.
Konnte man gut Giveaways abgreifen, ne, für die Kinder. Naja, aber es war halt auch schon wirklich genau zur ITB-Streik, das ist halt doof. Und dann kommt manchmal auch noch dazu, dass dann hier die BVG, also das ist unser öffentlicher Personennahverkehr, die streiken ja auch. Ja. Ne? Kommt jetzt, glaube ich, auch wieder. Ist das dann? Hast du das mitbekommen jetzt? Das war dann auch gerade. Ne?
Die streiken jetzt gerade.
Die streiken jetzt gerade, ne? Also eine Woche vorher.
Dieser Veröffentlichung.
Gut. Okay, so, also von daher, BVG-mäßig scheint es irgendwie safe zu sein. Ne? Ja, sie kommt da mit der U-Bahn, mit dem Bus hin. Und S-Bahn ist ja ohnehin Deutsche Bahn hier in Berlin, von daher. Na, mal gucken, ob die auch noch streiken.
Ja.
Ja.
Kommen wir zu dem großen Thema diese Woche, was für uns Anfang dieser Woche irgendwie sich noch gar nicht als so ein großes Thema angeführt hat. Wie hattest du es wahrgenommen? Ich kann vielleicht mal für mich ganz kurz erzählen. Ich glaube, Samstag oder Sonntag meine Frau mich darauf angesprochen, ob ich das gehört hätte, dass da irgendwie ein paar hundert Leute in der Lufthansa-Maschine eingesperrt worden sind. Und ich
in München auf dem Vorfeld.
Hab gesagt, was hast du das denn gelesen? Ja, hier irgendwie bei Threads gerade. Ich sagte, das kann ich mir nicht vorstellen, was ist denn das wieder für ein Blödsinn? So, und hab das irgendwie so abgetan und dachte mir, als ob das wirklich vorkommt. So, und dann haben wir Montag, kam dann auch Agenturmeldung, ne? Ich habe dich gefragt, wollen wir was machen? Und dann hab ich gesagt, ja, komm, mach mal, Weil es üblicherweise ja, es halt keine also, Meldung ist, die so uns so typisch genau, ist und gelegen ist.
Halt ein bisschen Boulevardesk, ist halt ja. irgendwie irgendwas schiefgelaufen oder so, saßen ja. ein paar Leute noch im Flugzeug oder sowas, so ein bisschen, ist nicht schön, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ne? Ja. So, aber das hat dann irgendwie ganz schön Momentum bekommen, weil dann irgendwie immer mehr rauskam, also das war also dann doch irgendwie nicht nur ein Flugzeug, sondern es waren irgendwie 5 Flugzeuge.
6 sogar.
Genau, 5 von der Lufthansa und ja. dann noch ein
Air Arabia,
genau. Ja. Und also long story short, da war irgendwie Schneefall. Die haben versucht, die Flugzeuge rauszubringen mit Enteisen, Pipapo,
ja.
bevor der Flughafen quasi geschlossen wurde. Aber offensichtlich sind halt diese 6 Flugzeuge da irgendwie durchs Raster gefallen. Jedenfalls kam da kein Bus mehr und die Leute saßen halt
ja.
Stunden bis morgens irgendwie 4:30 oder sowas in diesen Flugzeugen und keiner hat ihnen gesagt, was los ist.
Ja.
Und das kann eigentlich nicht sein. Also das ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sowas überhaupt passieren kann.
Das ist heute noch für mich unglaublich,
die Geschichte. Und deswegen bin ich total glücklich darüber, dass wir hier wirklich eine Zuschrift bekommen haben. Und wir, also eigentlich auf unseren Artikel, ne?
Genau, die allererste Meldung.
Wo halt so drin stand, ja, die kriegen jetzt eine Entschädigung und der Flughafen und so, die entschuldigen sich und sowas. Und da kam dann irgendwie eine E-Mail und zwar so nach dem Motto, irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie anders erlebt, denn ich saß in einem dieser Flugzeuge drin, ne? Und Bärbel hat das dann für uns einfach nochmal ein bisschen eingeordnet und so wie sie das erlebt hat, erzählt, das haben wir jetzt vorher aufgenommen.
Genau.
Spiele ich jetzt hier rein. Wirklich unglaublich, was da so passiert ist.
Auf jeden Fall.
Das mag man nicht glauben. Ne? Hören wir es uns jetzt einfach erstmal an. Ihr werdet im Kopf schütteln und danach ordnen wir es noch ein bisschen ein.
Ja.
Mich hat ja eine Freundin auf den Artikel aufmerksam gemacht, die im Reisebüro arbeitet und die hat gesagt, das hast du mir aber ganz anders geschildert. Ne?
Ja, aber deswegen sind wir auch so glücklich, dass sie sich bei uns gemeldet haben, einfach weil wir können halt nicht mehr machen, als beim Flughafen anzurufen ja. oder deren Statement zu lesen und bei der Lufthansa. Und dann, ja. und dann hört man das und dann sagen, ja, ne, alles doof gelaufen und wir entschuldigen uns und ne, so war's. Und letztendlich, was sie dann da selbst erlebt haben, ne, das ist dann nochmal was komplett anderes. Und das ist halt super, wenn man jemanden hat, der es einfach erzählen kann, ja. der dabei war.
Also es ist so, ich arbeite in München und pendle regelmäßig nach Österreich, nach Graz.
Ja.
Ich fliege also häufiger auch mit Air Dolomiti oder mit Lufthansa, aber meistens wird die Strecke von Air Dolomiti bedient.
Ja.
Und der Flug war geplant für 21.45 Uhr. Und ich hatte mich teils gewundert, teils natürlich gefreut, dass wir tatsächlich noch rausgehen sollten. Und wir sind auch recht pünktlich eingestiegen. Das hat alles Boarding super geklappt. Auch deshalb, weil waren nicht so viele Passagiere im Flieger, weil ich glaube, viele, den also gar nicht nach München gekommen sind, die sonst dann immer die Maschine als Anschlussflug verwenden.
Wurde auch gar nichts gesagt beim Einstieg oder sowas, ne? Also war einfach. Oder war das dann schon verspätet
oder
so?
Nein, war nichts. War ganz normal für Abflug. Also Boarding war 21.15 Uhr, ganz pünktlich. Abflug 21.45 Uhr geplant. Als wir drin saßen, hat dann der Pilot gesagt, dass es sich jetzt ein bisschen verzögern wird, weil wir erst zum Enteisen müssen.
Soweit so normal, ja.
Ja, und er hat noch gesagt, ich glaube, wir waren Warteposition 12. Das hat er uns auch noch gesagt.
Ah, okay. Also Sie wussten schon, es dauert ein bisschen länger.
Ja, das wussten alle, ja. Aber wir standen da am Gate ewig, wirklich gefühlt ewig und sind dann irgendwann nach 11 dann losgekommen und dann gefühlt über den halben Flughafen. Und dann standen wir da und haben da auch noch lange gewartet, bis enteist wurde. Das Problem aus meiner Sicht war, dass der Pilot kein gutes Englisch gesprochen hat und auch schwer zu verstehen war und sich im Grunde genommen so gut wie gar nicht gemeldet hat. Also ganz mal am Anfang und dann nochmal, als wir dann da sehr lange gewartet haben. Aber es war zu wenig Kommunikation schon von Anfang an.
Aber sie wurden dann wirklich tatsächlich, also der Flieger wurde dann enteist.
Der wurde enteist. Ja, das war spannend. Habe ich auch mal ein Foto gemacht, weil ich das so in der Nacht noch nie gesehen habe.
Und danach ging es dann aber auch nicht weiter, oder wie?
Danach sind wir wieder ein paar Meter gefahren oder gerollt. Und dann haben wir aber vor uns schon eine Maschine gesehen, bei der es auch nicht weiterging. Und dann haben wir es ja wieder lange gewartet.
Und wissen Sie, wie spät es da dann schon ungefähr war?
Ja, das muss so um Mitternacht rum gewesen sein.
So lange dann schon?
Die Stewardess hat uns dann noch gesagt, habe ich gesagt, wie ist das? Weil in Graz gibt es ja auch Nachtflugverbot.
Deswegen, ja.
Dann hat sie kurz vor Mitternacht, also so 23:45 wird es gewesen sein, hat sie gesagt, nein, sie haben das abgestimmt mit dem Flughafen. Also sowohl in München darf länger gestartet werden, als auch in Graz haben sie die Erlaubnis, später anzukommen.
Und Sie sagen jetzt schon, also Sie haben sozusagen die Crew, also die Kabinencrew von sich aus gefragt? Oder die haben von sich aus, also die Crew von sich hat nichts gesagt, oder?
Nein. Nein, die einzige Nachricht, die dann nochmal kam, das war auch eben so um Mitternacht, als dann feststand, dass es keinen Start mehr geben würde. Da kam dann noch eine kurze Durchsage vom Piloten, leider wieder schwer verständlich, muss ich sagen. Also auch vom den Nebengeräuschen ganz komisch im Cockpit. Und dann hat er gesagt, Sie haben halt erst die Ausnahmegenehmigung gehabt, dass sie starten dürfen, also später starten dürfen. Dann hat er noch gesagt, dann wurde die Startbahn von Nord auf Süd oder Süd auf Nord verlegt wegen des Eises. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, welche Richtung. Und dass sie dann jetzt aber das nicht mehr geschafft haben, richtig zu enteisen und dass der Flughafen komplett gesperrt wird. Das war alles, was wir gehört haben. Und dann habe ich natürlich gewusst, was jetzt folgt. Oder ich habe es befürchtet, nachdem Air Dolomiti sehr oft die Flieger auf der Außenposition hat. Und dann sind wir wieder gefühlt über den halben Flughafen gefahren. Und dann standen wir an der Außenposition. Und dann passierte ewig gar nichts. Also kam auch keine Treppe oder irgend sowas. Und dann haben wir da gewartet. Und die Leute wurden natürlich ein bisschen unruhiger im Flieger.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und dann hat halt jeder so ein bisschen versucht, mal eine Stewardess zu erwischen. Und die hat dann immer so gruppenweise ein paar Informationen weitergegeben. Aber hauptsächlich kam die Information, dass sie niemanden erreichen und dass sie jetzt auch nicht wissen, wie es weitergeht und dass wir noch warten sollen. Also eine Stunde wird es sicherlich noch dauern. Das war so die Information, die man dann bekommen hat.
Ja. Und da war es dann aber auch schon eins, ne?
Ja, nach eins, ja.
Ja.
Genau. Das war sehr unbefriedigend, aber man hat immer das Gefühl gehabt, es wird schon noch was passieren. Kam ja keiner auf die Idee, also dass da jetzt der Flughafen so zu ist, dass tatsächlich niemand kommen würde und sich um uns kümmern würde.
Ja. Sie haben ja noch gesagt, also jetzt sitzen sie quasi seit 21.30 Uhr in diesem Flugzeug und das ist jetzt schon nach eins, ne? Also wirklich viele, viele Stunden. Und wurden Sie da irgendwie verpflegt oder so? Haben Sie was zu trinken bekommen, zu essen? Nein.
Also wir haben ganz am Anfang, als wir da nach dem Boarding, hat dann jeder, so wie das üblich ist bei Air Dolomiti, eine Flasche, so eine kleine Flasche Wasser bekommen und einen Keks. Das haben wir bekommen und mehr nicht.
Sie sind Economy geflogen, oder?
Ja.
Gab es auch Leute in der Business vorne?
Ja, es gab ein paar Leute und ich bin ja dann auch vorgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie spät das war, ob das 1:30 war oder so. Und habe dann gefragt, ob es wenigstens mal Wasser gibt. Und dann habe ich gesehen, dass in der Economy schon mehr in der Business Flaschen herumstanden. Und sie haben mir dann drei Flaschen Wasser gegeben aus so einer Schublade. Und die habe ich dann praktisch eine für mich und eine nach vorne an die ältere Frau vor mir und an die Frau, die hinter mir saß, dann verteilt.
Also haben Sie sozusagen den nötigsten Bordservice dann geleistet. Also da kam keiner proaktiv und hat gefragt, wollen Sie irgendwie...
Nein. Und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Also hatte das Gefühl, die sind ein bisschen überfordert.
Naja gut, obwohl es ja nichts zu tun gab, ne? Also...
Ja.
Also ja, stimmt. Überfordert mit der Situation, ne? Jetzt nicht mit der Arbeitsbelastung mit der oder Situation. Sowas, ne?
Ja.
Wie war die Stimmung an Bord? Können Sie das ein bisschen?
Ja, fast. Also es herrschte fast eine stoische Ruhe, würde ich mal sagen. Weil irgendwie jeder gehofft hat, dass da mal was weitergeht. Ne? einzelne Flugbegleiterinnen haben dann versucht, irgendetwas zu erklären, aber das habe ich jetzt wirklich nicht mitgekriegt. Ich habe mich nur an eine gewandt, wo ich gemerkt habe, die war extrem bemüht. Hm. Bei den anderen war das so, nicht so der Fall. Und ich hatte ja das Problem, dass, also wir wurden dann alle umgebucht auf die Morgenmaschine, 8:15
Uhr. Ja.
Okay. Und ich hatte das Problem, dass ich einen extrem wichtigen Online-Call hatte, um 9 Uhr und genau wusste, dass ich den nicht erreichen würde. Und habe dann versucht, mit einer Flugbegleiterin das umzubuchen. Die hat sich auch sehr bemüht, aber da war überhaupt keine Chance. Ja, weil das ja alles nur über die App geht. Und, ja.
Und dann haben Sie noch mitten in der Nacht irgendeinen Hotel-Voucher bekommen, ne? Haben Sie gesagt.
Ja, kurz nach eins. Ja. Kurz nach eins kam ein Link von Lufthansa, dass man sich ein Hotel aussuchen könnte. Ich habe da spaßeshalber auch drauf geklickt. ja, da gab es dann ein Hotel noch. Aber ich habe mir dann auch gedacht, warum soll ich das aussuchen, wenn ich hier in der Maschine sitze?
Ja, also an der Stelle hatten Sie die Hoffnung quasi dann schon aufgegeben, dass Sie da heute nochmal rauskommen, oder? Wann war das quasi allen klar, dass da jetzt heute keiner mehr kommt? Oder war das wirklich bis...
Sehr spät.
Ja.
Sehr spät eigentlich, weil es gab ja keine Informationen und dann irgendwann hieß es so um kurz nach 3 oder so kam dann die Nachricht, ja, das dauert mindestens noch eine Stunde. Und dann sickerte so ein bisschen durch, dass es wohl keinen Bus gäbe.
Okay.
Allerdings haben die ja dann irgendwann um, weiß ich nicht, 2 oder 1:30 oder irgendwo in der Dreh rum, wurde ja eine Treppe gebracht.
Mhm.
Und da kamen dann auch 2, die abgekehrt haben, ganz, ganz lustig. Also mit Besen, die hatten so Besen, ne? Aber es war kein Bus zu sehen und dann war das auch ein bisschen. Zwischendurch kam dann noch ein Mann, der mit der kam, glaube ich, vom Putztrupp.
Ja.
Der hat ein bisschen erstaunt geschaut.
Dass da noch welche drin sitzen.
Ja.
Ach, die kamen also, haben die Treppe rangeschoben, wollten das Flugzeug putzen und wussten nicht, dass da noch jemand drin sitzt, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe nur gesehen, dass die Treppe geschoben wurde und dass jemand den Schnee dann weggefegt hat.
Und dann kam dann kam einer vom Putztrupp rein, oder?
Nee, der kam nicht rein, der ist nur die Treppe hinauf und hat ein bisschen geguckt und ist dann unverrichteter Dinge wieder weg.
Ach so, der hat aber so von außen dabei. Quasi gesehen, dass jemand drin ist.
Von außen.
Okay.
Ja, und war leicht verwundert.
Ja. Ja. Und also die Leute sind wirklich ruhig geblieben, ja? Das, also waren relativ die alle ja. so müde wahrscheinlich?
Ja, eher resigniert. Gab auch ein paar, die haben tatsächlich geschafft zu schlafen. Vor mir saß eine ältere Dame und da habe ich mir dann wirklich ein bisschen Gedanken gemacht. Die hat dann auch gefragt, ob man nicht mal die Tür aufmachen könnte, weil irgendwie ging es ihr dann nicht so ganz so gut. Und da kam dann tatsächlich kurz der Pilot vorbei und hat dann an der Belüftung da oben ein bisschen rumgedreht. Aber das war nicht das, was sie wollte. Und das war für mich dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, der Pilot konnte nicht sagen, warum nichts weitergeht. Der war ein bisschen gereizt, ne, und hat in sein Handy hochgehalten und gesagt, er erwischt niemanden und hat schon 10-mal angerufen. Und ich habe das nicht glauben wollen. Und deshalb habe ich dann so kurz vor 4:30 mal versucht, am Flughafen jemanden zu erwischen. Da ist Bandansage gewesen. Und dann eben die Flughafenpolizei und habe nur gefragt, ob sie irgendwie unterstützen können. Und die waren ja sehr, sehr nett. Aber und haben gesagt, sie werden im Hintergrund telefonieren und sie schicken dann mal eine Streife vorbei. Ich habe gesagt, es ist kein Notfall, aber der Dame vor mir geht es nicht ganz so gut und mache mir halt so ein bisschen Sorgen, dass sich überhaupt niemand meldet und uns abholt, ob das eben bekannt wäre. Ne?
Mhm.
Ja. Und da ist dann auch eine Streife gekommen, aber die stand dann auch vor der Treppe. Ob die irgendwas im Hintergrund gemacht haben, weiß ich nicht. Es kam dann ein zweites Auto und hatten so einen riesen Tank dabei und haben dann ewig versucht, die Flüssigkeit da herauszupumpen. Es hat sich dann herausgestellt, dass das so eine Enteisungsflüssigkeit war, mit der sie dann die Treppe richtig frei gespritzt haben.
Mhm.
Und dann hat man so das Gefühl gehabt, dass ja vielleicht doch noch was passieren könnte, ne?
Und das war dann aber nachts um 3 irgendwann.
Das war so 4:20 Uhr ungefähr,
so spät schon.
Haben wir dann gesehen, dass der, der, haben wir dann gesehen, dass auf einmal ein Bus kam, aber zum Nachbar, zur Nachbarmaschine.
Achso, haben Sie gesehen, dass nach, am Nachbarmaschine da war und da auch noch Leute drin saßen? Hatten Sie das vorher schon gesehen?
Dass Leute drin waren, haben wir nicht gesehen, weil die war genauso abgedunkelt wie wir.
Ach, sie, da war nicht mal das Licht an. Nee, also Sie saßen da stundenlang in einem ausgeschalteten, also war das Flugzeug eigentlich, hatten die noch eine Turbine an oder so? Oder
ja, hatten,
also,
nein, das weiß ich nicht. Es war
also warm. Klimatisierung ging?
Ja.
Okay.
Ja, die ging, aber es war dunkel.
Ja. Jeder sein
Leselicht. Die Nachbarmaschine war auch dunkel und dann haben wir eben nur gesehen, als der Bus dort hielt und ganz viele Menschen auf einmal ausstiegen. Und dann
wussten sie,
haben wir gedacht, jetzt besteht Hoffnung. Ja, ich wusste ja, weiß ja, wie lang der Weg ist zum Terminal und zurück. Dann habe ich mir schon ausrechnen können, wenn sie wiederkommen, also wie lange das ungefähr dauert. Und ja.
Dann kam der Bus.
4:30 4:30 ungefähr war das, dass der Bus kam.
Und dann konnten sie aussteigen.
Ohne weitere Informationen, also das war das eigentlich Schlimme, dass wir nicht informiert wurden. Das kann sein, dass es in anderen Fliegern anders war, dass die besser informiert wurden. Aber das war das, was ich eigentlich mit am schlimmsten fand. Ne?
Also da kam dann der Bus, die Tür ging auf und dann hat nicht mal jemand gesagt, sie können jetzt gehen oder so. Und tut uns leid, dass das irgendwie so komisch war. Sonst war so wie, als ob sie gerade gelandet wären, nichts gewesen wäre und dann tschüss.
Aber
sie haben jetzt auch keine Schokolade noch bekommen zum Ende, zum Aussteigen.
Doch, oder am so. Ende, nein. Um vier oder um, weiß ich nicht, irgendwann gab es noch einen Keks für jeden.
Ach so, naja, immerhin.
Ja, die haben ja, wahrscheinlich haben die auch nicht mehr dabei.
Na klar, für Graz nicht, nee, aber trotzdem.
Im Nachhinein lacht man drüber. Ja. Ich persönlich, also es ist nur ein persönliches Thema. Ich hatte durch so einen langen Flug oder lange Wartezeit hatte ich schon mal eine Thrombose vor vielen Jahren. Und das war meine größte Angst. Ne? Und das war auch das, dass die uns eben nicht mal was gesagt haben, dass man jetzt, dass jetzt nichts weitergeht, dass man aufstehen könnte oder sowas. Wenn ich länger unterwegs bin, das sorge ich da natürlich vor, aber nicht für 45 Minuten.
Nee, na klar.
Und das war so ein bisschen meine Angst. Es ist so eng da drin und hoffentlich passiert da nicht wieder was.
Ja, Dolomiti sind ja auch nicht die größten Flugzeuge in einem kleinen Regionaljet. So, das ist halt irgendwie alles eine unschöne Situation. So, dann sind sie quasi wieder in den Flughafen rein. Und wie ging es dann weiter?
Naja, ich hatte ja das Problem, dass ich die auf den 8.15 Uhr Flug umgebucht war und den nicht keine Chance hatte. Also bei Lufthansa habe ich angerufen, da bin ich jeweils aus den Warteschlangen rausgeflogen. Air Dolomiti macht ja ist telefonisch erst ab 8.30 Uhr erreichbar. Dann habe ich mich da eben an die lange Schlange angestellt und bin dann so 5.20 Uhr ungefähr, bin ich dann tatsächlich rangekommen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr nett. Da war eine Mitarbeiterin von Lufthansa, die hat sich sofort als erstes dafür entschuldigt. Die wussten dann schon scheinbar schon Bescheid. Und die hat mich also ohne Umschweife auf die 12-Uhr-Maschine umgebucht, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwo hin, wo ich in Ruhe meinen Call machen kann, meinen Online-Call. Und ich kann nicht um 8.15 Uhr fliegen. Also das war sehr professionell, muss ich sagen. Ging auch schnell. Und ich weiß, ich habe so einen Vielfliegerstatus, ob es das vielleicht ein bisschen beschleunigt hat, das weiß ich nicht, weil es saßen schon sehr viele Leute da auch noch herum.
Ja, Sie haben dann noch geschrieben, Entschädigung, da hat sich jetzt auch noch keiner gemeldet, aber ich glaube, da mussten Sie dann wahrscheinlich auch proaktiv angehen, ne?
Genau. Das war halt das, was mich wirklich gestört hat in dem, was so veröffentlicht wurde, dass ich die Lufthansa oder Flughafen oder wer auch immer entschuldigt hätte und Entschädigungen gezahlt hätten. Das hat ja definitiv nicht gestimmt. Es hat sich also, oder dass sie Kontakt aufgenommen hätten. Der einzige Kontakt, den die aufgenommen haben, war, dass sie eben ungefragt umgebucht haben. Das sehe ich jetzt nicht als Kontakt an. Und das zweite war dieser Link zu einem Hotel-Voucher.
Und da hat sich jetzt auch bis heute nichts geändert? Da hat sich jetzt keiner irgendwie bei denen...
Im Gegenteil, es war ja niemand erreichbar. Weder bei Air Dolomiti, weil die so knappe Öffnungszeiten haben, und auch nicht bei Lufthansa, weil da wahrscheinlich nachts auch kaum jemand arbeitet und 100 Menschen angerufen haben, um umgebucht zu werden.
Ja gut, aber ja, nachher wird man ja wissen, welche Passagiere da betroffen waren, dann kann man denen ja irgendwie eine E-Mail schreiben. Jetzt nicht in der Situation, aber vielleicht, sag mal, bis heute. Ne? Ich weiß ja nur auch schon fast eine Woche wieder her. Ne?
Ja, ja okay. nein, da kam nichts. Mhm. Ich habe dann eben erst über Lufthansa versucht, über die App. Und dann kam aber die Nachricht, dass der Flug von Air Dolomiti durchgeführt wurde und dass ich bei der Airline eine Entschädigung beantragen kann.
Klar.
Und das habe ich gemacht.
Ja, im Nachgang, also was hätte da irgendwie anders laufen sollen? Wie sollten sich diese Systeme da ändern, dass sowas nicht nochmal passiert? Oder dass, wenn es passiert ist, zumindest irgendwie aus Passagiersicht erträglicher ist?
Na, erstens mal bessere Kommunikation. Mhm. Weil meine persönliche Erfahrung ist, dass der Mensch durchaus auch mit negativen Botschaften umgehen kann. Aber er muss zumindest mal eine Nachricht bekommen. Im Cockpit vorne sitzen und gar nichts sagen, ist immer das Blödeste.
Also Sie sagen, das Cockpit sollte auch einfach kommunizieren, wenn das Cockpit nichts weiß. Dann sollte es kommunizieren, dass es nichts weiß.
Auch das. Ne? Auch das kommunizieren, dass Sie selber auf eine Rückmeldung noch warten und dass Sie im Moment nichts sagen können. Und natürlich, also ich sehe ganz klar die Verantwortung im Flughafenmanagement, dass man nicht einfach sagen kann, es gibt Nachtflugverbot und derzeit gibt es keine Busfahrer vor Ort, sondern dass wir für solche Notfälle auch ein Notfallmanagement betreiben muss und dass man dafür sorgen muss, dass man zumindest jemanden erreicht, der in erträglicher Zeit dann verfügbar ist. Mhm. Ja, es müssen ja keine 10 Busse da und Busfahrer vor Ort sitzen, aber das für die, ich weiß nicht, wie viele Maschinen es waren, 5, 6 Maschinen, dass zumindest ein Busfahrer da ist oder erreichbar ist, der kurzfristig einspringen kann.
Ja,
weil es sind sehr viele Fahrzeuge da unterwegs gewesen, das haben wir gesehen. Mhm. Es hätte also auch im Bus fahren können.
Ja.
Ja. Das würde ich mir wünschen. Also seitens des Flughafens ist glaube ich, die größte Aufarbeitung notwendig. Dass auch jemand so, sagen wir mal, die Overhead hat, ne? Einfach die Busfahrer haben sicherlich von ihren Aufgaben her, Abläufen her alles richtig gemacht. Die sind nach Hause gegangen. Es hat wahrscheinlich jeder für seinen Bereich alles richtig gemacht, aber es gab keinen, der einfach nochmal drüber geschaut hat und gesagt hat, ups, hier müssen wir jetzt eingreifen. Ja? Mhm. Und eine Lösung suchen. Der oder diejenige hat gefehlt.
Ja, also es ist wahrscheinlich eher ein systematisches Versagen.
Ja, ja genau, genau. Dieses Ineinandergreifen, ne? Dass man auch mal übergeordnet denkt.
Mhm.
Ich persönlich glaube, dass es an einem kleineren Flughafen nicht passiert wäre, weil die Leute da noch miteinander untereinander sprechen.
Mhm. Dann gibt es irgendeinen, der einen Führerschein hat und dann fährt er die im Zweifel mit dem Bulli.
Also in Österreich wäre das sicherlich so passiert. Ich hätte eine Lösung gefunden. Bin ich mir ganz sicher.
Frau, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, haben wir noch was vergessen? Oder?
Ich glaube nicht.
Alex, hast du noch eine Frage? Ist dir noch was?
Nö, ist alles beantwortet worden, was ich auch
beantwortet.
Hatte. War ein sehr finaler Einblick. Vielen Dank dafür.
Bitte, Jan.
Ey, Alex, ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber ey, ich kann mir das eigentlich, die gute Frau hat uns ihr Boarding-Pass gezeigt,
also
sie hat
alles
bewiesen,
war.
Dass sie wirklich dabei war und so weiter, aber du möchtest es eigentlich nicht glauben. Und, also, ich fand jetzt auch ganz toll, dass sie ja gar nicht wütend reagiert hat,
sondern
sie
Respekt
wollte wirklich
dafür,
einfach nur mal, oder hat sie auch selber gesagt, ne, es geht ihr einfach nur darum, dass das nicht nochmal passiert, weil wie kann das sein? Und, ich meine, sie hat jetzt natürlich relativ synonym vom Flughafen und Bodenverkehrsdienstleister gesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welcher Bodenverkehrsdienstleister es war, aber letztendlich ist es auch egal. Es ist mir einfach unverständlich, wie man diesen Flughafen zumachen kann, während da halt noch 6 Flugzeuge sind, wo Leute drin sind. Und dann gibt es auch keinen einzigen Menschen auf diesem Flughafen, der im Bus fahren kann. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Ich meine, oder das ist quasi ein Lufthansa-Flug gewesen, auch wenn das jetzt Air Dolomiti war oder so. Ist ja eine Lufthansa-Tochtergesellschaft. Ich meine, die haben da eine Basis. Da muss doch irgendeiner einen Crewbus haben.
Ja, oder also, zur Not wenigstens einen Neunsitzer. Wenigstens naja, neun Sitze
irgendwie. Wenn du da mit dem Smart kommst, ja, das geht trotzdem noch schneller als bis 5 Uhr morgens.
Ja.
Ich meine, die gute Frau saß von 21.30 Uhr bis, was war es, 5 Uhr morgens in diesem Flugzeug. Ja. Und mit ihr die anderen alle.
Ja.
Und in dem Flugzeug daneben auch.
Ja.
Und daneben nochmal. Und die sagt, da fahren draußen ganz viele Autos lang. Und die fragen sich, was ist denn hier los?
Ja.
Ich meine, ich verstehe natürlich, dass du dann ja die Leute auch irgendwo ins Flughafengebäude wieder reinlassen musst, wenn da auch zu ist. Aber auch das muss doch irgendwie zu regeln sein, zu handhaben sein. Da kennt man sich doch auch an einem großen Flughafen. Oder?
Absolut. Also, ich finde es absolut kurios. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Person irgendwo mal gesagt hat, jetzt müssen wir, also wir haben hier einen Ablauf, jetzt müssen wir den und den Bescheid geben und jetzt muss hier irgendwas in Gang gesetzt werden, was ja offensichtlich nicht stattgefunden hat. Ich verstehe es nicht, also was wir ja auch gehört haben, der Pilot stand ja natürlich mit seinem Arbeitgeber im Austausch, hat da immer wieder versucht, die
also
zu erreichen.
Also die Crew, ne? Also die hat ja immer der Pilot, aber letztendlich die Cockpit-Crew.
Also jedenfalls haben die ja versucht, ihren Arbeitgeber zu erreichen, die Air Dolomiti oder das Ops-Center von der Lufthansa, keine Ahnung, wie da die Zuständigkeiten sind.
Ja.
Und auch da, dass dann, also dass sich da auch nichts in Bewegung setzt, alles komisch.
Ich meine, auch der Tower ist ja überbesetzt, egal ob der Flughafen zumacht oder nicht. Betriebspflicht, da sitzt immer einer, da muss man hinfunken können, sagen, also hallo irgendwie. Ne?
Ja. Dann hat die Frau Schellenberger selbst die Polizei angerufen, die ihnen mal eine Streife vorbeigeschickt haben. Klar, also die sind da wahrscheinlich die Letzten, die da irgendwie eingreifen können, weil es ja jetzt kein Notfall wahrscheinlich ist in dem Sinne. Also dass das einfach so durchgezogen wird bis zum Morgen, wo dann wahrscheinlich der erste Busfahrer wieder da war, mit seiner Frühschicht. Bis die Schicht
wieder anfing, Also es kann einfach nicht sein, dass du einem 5-Sterne-Airport, ne? Also ich meine, was Skytrax 5-Sterne wert sind, haben wir hier schon im Podcast oft besprochen, und zwar nämlich nichts, ne? So, das ist einfach so. Aber das Selbstverständnis ist ja trotzdem da, und ich gehe jetzt mal auch davon aus, ich kenne ja auch viele Kollegen am Flughafen in München, das sind ja alles Leute, die nicht doof sind oder sowas, ne? Oder die haben ja einen normalen Menschenverstand.
Ja.
Dass ich verstehe auch, dass es natürlich Regularien gibt, die jetzt da verhindern, dass die Leute einfach übers Vorfeld latschen. Das ist ja auch klar, würde ja auch keiner irgendwie sagen, dass das jetzt irgendwie stattfinden muss, aber es muss doch irgendwie irgendeinen Weg gehen, diese Leute aus diesem Flugzeug zu holen.
Ja.
Und also ganz nett, wir haben auch einen Kommentar jetzt wieder auch bei uns im Magazin dazu, der ist auch bitterböse. Der Linus, ne, macht da fast noch ein bisschen größer und sagt, irgendwie Deutschland kriegt das nicht hin. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Ist natürlich ist eine Einzelgeschichte wahrscheinlich gewesen, aber letztendlich, also wir haben da eingelinkt, ne, guckt euch mal den Artikel an, wenn ihr das lesen könnt. Mhm. Da ist da noch so ein Twitter-Ding, was so ein Satire-Post, ne? So, da steht so, so wie irgendwie, keine Ahnung, so ein fiktives Gespräch zwischen einem Amerikaner und einem Deutschen in so einem Flugzeug, das da gerade steht, und dann irgendwie der Amerikaner, Customer Service und so, und Werte meiner Freiheit beraubt und sowas, und ich will jetzt hier sofort raus und sowas, und dann so der Deutsche dann so, aber das würde jetzt verstoßen gegen hier. Paragraph sowieso, Absatz sowieso, der so und so Norm und sowas, ne? Und wir haben ja auch gar nicht genug Westen und sowas, um jetzt hier rüber und bla. Ja, also, ja, klar, zeigt wahrscheinlich schon, illustriert vielleicht schon noch so ein bisschen irgendwie die Hörigkeit, dass da sich keiner getraut hat, irgendwas zu entscheiden. Weil ich ganz ehrlich, die haben ja auch ein Ops-Zentrum, und in dem Ops-Zentrum wird doch wirklich sicherlich jemand gemerkt haben, dass da Leute noch im Flugzeug sitzen. Ja. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber auf der anderen Seite wird es ja wahrscheinlich so sein, dass das einfach irgendwie durchs System gefallen ist, weil das natürlich nicht ein System ist. So, und das ist wahrscheinlich das Grundproblem. Also ich habe keine Ahnung, das ist jetzt nur ein educated guess von meiner Seite. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr wirklich wisst, was da passiert ist. Aber wahrscheinlich hat die Airline ihr eigenes System, die Flugsicherung ihr eigenes System, der Flughafen ihr eigenes System, der Bodenverkehrsdienstleister ihr eigenes System. Und irgendwo war halt in diesem ganzen Chaos nicht irgendwie übergeben worden oder vorgesehen, dass diese Flugzeuge irgendwie nicht mehr abheben können.
Wieder
zurückrollen. Und dann waren halt schon alle Busfahrer weg.
Ja,
so, und dann hat sich auch keiner mehr wirklich zuständig gefühlt, weil alle hatten die Flieger ja quasi abgehakt.
Ja.
Verstehst du, es war alles, der Flieger war nicht mehr im System.
Ja, so. Ja, und das Ding ist dann, dass es ja wahrscheinlich auch, also es gibt den Fire wahrscheinlich gar nicht in der Betrachtung, was so Meldeketten angeht, Notfall A und B und so, weil man sich wahrscheinlich niemals gedacht hat, naja, also es gibt jetzt vielleicht den Fall, dass mein Flugzeug kurz vor Nachtflugbeschränkungen rausgehen soll, dann das doch nicht mehr schafft, wieder zurückrollt, dann gerade irgendwie die Busfahrer alle Feierabend haben und keiner mehr da ist. Sowas machen wir dann in der Situation. Den Fall wird man sich wahrscheinlich auch nie so richtig vorgestellt haben.
Ich weiß nicht, also Winter ist jetzt natürlich
Ja, das war jetzt auch kein. Also, klar, so. Sie hat auch gesagt, da ist viel Schnee gefallen und so, aber das ist ja jetzt, also, trotzdem, das ist ja jetzt nicht so, dass alles mal liegen gekommen ist. Wenn
München enteist wird, ist das nichts Ungewöhnliches.
Also, in Bayern sollte man schon mit Schnee rechnen. Das,
also, aber wir wollen es jetzt nicht zu populistisch hier abtun. Die werden da ihre Lehren draus ziehen. Wir sind jetzt, wie gesagt, Donnerstag, Nachmittag, am Freitag ist eine große Pressekonferenz angekündigt. Wir schneiden euch jetzt auch nochmal rein, was der Flughafen und auch die Airline, also die Lufthansa, ne, die betreiben da ja Teile des Flughafens auch gemeinsam, was die dazu quasi nochmal zu sagen haben, mit ein bisschen Abstand. Also zunächst mal muss man sagen, die haben sich irgendwie entschuldigt, ne, so. Die Passagierin hat jetzt gesagt, also wirklich angekommen ist das nicht. Und von der Lufthansa hat die bis heute nichts gehört. Das finde ich ehrlich gesagt noch mit am krassesten, dass man, dass das in der Situation nicht funktioniert, verstehe ich. Ne? Weil alles andere, ne, da waren ja auch andere Flughäfen zu und so, ne, dass das vielleicht in der Situation nicht alles funktioniert, verstehe ich. Aber da kannst du noch ein paar Tage später, wirst du da rausfinden, wer hat da die ganze Nacht in einem Regionaljet gesessen und einen Keks zu essen bekommen und ein halbes Wasser und mehr nicht, dann schicke ich dem irgendwas.
Ja.
Da schicke ich dem eine Postkarte, die Carsten Spohr persönlich unterschreibt und da ist irgendwie keine Ahnung was dabei. Irgendein Modell, irgendein Freiflugticket, irgendwas, einfach nur damit die Leute glücklich sind. Ein paar Tage nach, also mit ein paar Tage danach, irgendwie wird das wohl irgendwie möglich sein, oder dem zumindest mal eine E-Mail zu schreiben, wo drin steht, sorry, dass das so gelaufen ist, das wollten wir nicht.
Ja.
Ne, und das ist bis heute nicht passiert, so, und das finde ich schon ganz schön schwach.
Ja.
Also das ist schwach von der Airline, der Rest ist wahrscheinlich schon eher irgendwie so ein Flughafending, wobei auch die Airline ja irgendwie im Wesentlichen, ne, das ist ja nur keine Außenstelle für die Lufthansa, da muss doch die Lufthansa auch was machen. Und wenn du mal drüber nachdenkst, ey, das fand ich ja noch am krassesten jetzt an der Erzählung, da kommt dann irgendwann, klopft einer von außen und will das Flugzeug sauber machen.
Und guckt so rein, und macht für sich das einzig Logische, da dreht wieder um und sagt, mit der Nummer habe ich nichts zu tun, ich gehe hier wieder.
So, geht zum nächsten Flug, so, hier sitzen ja auch welche drin. Habe ich noch nie erlebt, ne? Dann putze ich halt das nächste Flugzeug. Das ist doch daran, alleine an dieser Situation erkennst du doch die Skurrilität und den Wahnsinn hinter diesem Fauxpas.
Ja. Aber hören wir jetzt mal rein, was Flughafen München und Lufthansa
nochmal zu sagen haben. Also ich hoffe mal, dass die was sagen werden, wie das irgendwie jetzt geht, dass das irgendwie nicht nochmal passt. Sind
wir gespannt. Wir haben verstanden, das ist überhaupt nicht gut gelaufen in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir hätten vieles besser machen können. Und wir hätten es vor allem besser machen müssen. Das haben wir verstanden. Und ich sage ganz klar, wir übernehmen dafür gemeinsam die Verantwortung und wir entschuldigen uns von Herzen gemeinsam für die entstandene Situation bei den Passagieren und natürlich auch bei den Crews. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist nicht unser Anspruch. Wir arbeiten unter Hochdruck dran, uns für die Zukunft gemeinsam auch mit der Lufthansa besser aufzustellen. Sie fragen sich, warum die Busse nicht ankamen, als die Flugzeuge um 1 Uhr nachts wetterbedingt zurück aufs Vorfeld fuhren. Unsere Mannschaft am Boden ging bis zuletzt davon aus, dass die Maschinen, die von der Flugsicherung ein Starterlebnis bekommen haben, auch starten. Um 23.30 Uhr hat unsere Busdisposition Spätschicht für 2 Busfahrer bis zum möglichen Maximum um 2.30 Uhr verlängert, zusätzlich zum Busfahrer der Nachtschicht. Später hat sich dann gesagt, das war nicht genug. Mit diesem Wissen von heute hätte man natürlich mehr Busfahrer disponieren müssen. Das Problem fiel viel zu spät auf. Denn allen haben darauf vertraut, dass das Notwendige passiert. Keiner hat die erforderliche Eskalation auf die nächste Ebene vorgenommen. Aber lassen Sie mich nochmal betonen, die Sicherheit am Flughafen München war jederzeit gewährleistet. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen.
Es gab zu keinem Zeitpunkt eine akute Notsituation an Bord der Flugzeuge, die beheizt waren, wo es zumindest Getränke gab und die Crews immer für die Gäste da waren. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen der Crewmitglieder gesprochen, gerade gestern nochmal mit zwei Kapitänen. Alle beschreiben die Lage an Bord als ruhig. Das Team hat viele Optionen geprüft und es wurden viele Möglichkeiten durchgespielt und abgewogen. Auch das Alarmieren der Feuer wurde in Erwägung gezogen, schlussendlich aber verworfen. Die Teams haben sich dafür entschieden, nicht zu eskalieren und auf die Busse zu warten. Kurzum, es wurden in diesen Stunden nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gab Entscheidungen, aber keine Eskalation. Das war rückblickend falsch.
Wir haben uns den vergangenen Tagen sehr genau angesehen, wie es zu dem Fehler in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam. Und es ist leider eine Verkettung von verschiedenen Umständen. Wir haben selbstverständlich unsere Lehren daraus gesogen. Die gemeinsame Aufarbeitung hat und wird uns noch enger zusammenführen und unsere gute Partnerschaft hier am Flughafen mit der Lufthansa noch weiter vertiefen. Ja, die Wettersituation war anspruchsvoll, aber damit müssen wir umgehen und das können wir normalerweise auch. Wir sind auf solche Situationen vorbereitet. Und dennoch sind in dieser Nacht an verschiedenen Stellen Fehler passiert. Mehrere Kollegen an unterschiedlichen Arbeitsorten haben für sich genommen im besten Wissen und Gewissen gehandelt und entschieden. Aber im Nachgang und in der Zusammenschau muss man einfach sagen, es hat zu lange gedauert.
Gemeinsam haben wir konkrete Maßnahmen ergriffen, damit sich solche Ereignisse so nicht wiederholen können. Die Maßnahme 1. Wir werden unsere Teams noch enger und besser miteinander verzahnen. So werden der Betriebsleiter von Aeroground ab sofort auch rund um die Uhr im Lufthansa Hub Operations Center sitzen. Das Ziel muss sein, dass die Kommunikation in Echtzeit funktioniert und Probleme schnell, gemeinsam und ohne Reibungsverluste gelöst werden können. Gerade wenn es einmal besondere Umstände vorliegen und die Arbeitslast hoch ist, ist der schnelle persönliche Kontakt ausschlaggebend. Dem tragen wir nun noch stärker Rechnung. Zweite Maßnahme. Wir werden gemeinsam in unserer Systempartnerschaft und auch individuell bei der Lufthansa Airlines die Abläufe und Informationsketten überarbeiten. Wir werden klarer definieren müssen, wann besondere Prozesse ausgelöst werden. Insbesondere dann, wenn nicht eine klassische Krise mit Gefahr für Leib und Leben in Verzug ist, aber eben doch der Flugbetrieb nicht so läuft wie geplant. Hier werden wir die Teams noch stärker unterstützen und klarere Guidance geben. Meine Damen und Herren, unsere Gäste und unsere Mitarbeiter erwarten berechtigterweise von uns, dass wir genau analysieren, dass wir aus Fehlern lernen, dass wir besser werden. Das machen wir. Um dem Anspruch einer Premium Airline gerecht zu werden, in der Luft und eben auch am Boden. Thomas, bevor wir jetzt gleich die Fragen beantworten, gerne nochmal zurück an dich.
Danke, Heiko. Auch wir werden unsere internen Prozesse schärfen und verbessern. Mir ist wichtig, Ihnen zu sagen, wir haben das nicht gut hingekriegt. Aber die Situation war zum keinen Zeitpunkt sicherheitsrelevant. Daher wurden unsere üblichen Notfallprozesse nicht ausgelöst. Wir haben daraus gelernt und werden für die Zukunft auch für solche Situationen besser aufgestellt sein, die nicht sicherheitsrelevant sind, aber doch die Passagiere beeinträchtigen. Dazu gehört, wie Heiko es auch angesprochen hat, klare Vorgaben, wenn Eskalation auf die nächste Führungsebene erfolgen müssen. Dazu gehört auch, dass wir in dieser Woche einen operativen Abschlusscall eingeführt haben. Hier führen wir alle zentralen Player zusammen und besprechen die Ressourcen für die Nacht. Wir werden auch die Personalkapazitäten in der Nachtstunden überprüfen. Über diese Sofortmaßnahmen hinaus arbeiten wir daran, die Leitzentralen für Busse, Bodenpersonal, Verkehrsleitung, Airlines und Behörden noch enger zu vernetzen. Sie wissen, dass an Flughäfen üblich ist, dass die genannten Beteiligten dezentrale Büros haben. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Operations Center. Das wird etwas Zeit brauchen, aber wir können Quick Wins wie den Abschlusscall bereits jetzt realisieren. Wenn Sie heute eines mitnehmen möchten, dann das. Wir haben auch aus dieser Nacht unser Lernen gesogen. Wir alle treten jeden Tag hier ein, um den Flughafen noch besser zu machen. Und das sage ich Ihnen stellvertretend für die Kollegen und die Kollegen, hier, die hier jeden Tag den Betrieb stemmen. Mit Kompetenz und Leidenschaft und mit vollem Engagement. Vielen Dank.
So, ich pausiere das jetzt nochmal ganz kurz hier. David am Freitag nach der Pressekonferenz. Gesprochen haben der Thomas Hoff Anderson, das ist der Betriebsleiter, der COO am Flughafen München, ein Skandinavier, und der war vorher in Berlin übrigens, und dann noch der Heiko Reitz, der Heiko ist der Hubmanager der Lufthansa für München, und ja, die beiden haben sich entschuldigt, ihr habt es gehört. Für mich, also die interessanteste Erkenntnis war, dass es offensichtlich am Flughafen München kein zentrales Operations Center gibt. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Da müssen doch alle irgendwie in einem Zimmer sitzen und alle zusammen schauen können, dass Dinge wie solche Dinge, die ja offensichtlich systematischer Natur waren jetzt, also ne, der Thomas hat es ja beschrieben, ne, also niemand wusste von wem, was jetzt da irgendwie wie war. Das ist, glaube ich, die Kurzzusammenfassung. Und sowas kann eigentlich nicht sein an einem Großflughafen wie München. Also ganz ehrlich. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz reingesprochen haben. Jetzt geht's weiter mit dem, was Alex und ich dann schon am Donnerstag, ohne diese PK zu kennen, noch dazu gesagt haben. Und dann geht's weiter mit dem Podcast. Also viel Spaß.
Ja, ich glaube, wir können das Thema abschließend zumachen, indem man sagt, Kommunikation ist das A und O. Man hat es offensichtlich gesehen, die Crew war auch überfordert mit der Situation, ja, weil auch die, für auch die da, das wahrscheinlich nicht vorstellbar war, dass man jetzt die Nacht da drinnen verbringen muss. Aber natürlich sollte man doch irgendwie, also man muss schon irgendwie Updates geben, sagen, ey Leute, tut uns leid, wir versuchen ja auch gerade alles Mögliche und bekommen hier nichts zu hören. Übrigens, wir haben noch ein paar Flaschen Wasser, wir teilen die mal aus, ja, aber so viel ist auch nicht mehr da, wir müssen das jetzt einhalten.
Ja klar, dass die in einem Embraer Regionaljet, der nach Graz fliegen sollte, ja, jetzt irgendwie keine Gourmet-Essen für jeden, ja, haben, ne? Nur für den Fall, dass man, ja, irgendwie die Nacht da drin verbringt, ist ja klar. Ne?
Ja.
Das ist logisch, aber also wenn ich da der Kapitän gewesen wäre, dann wäre ich doch wahrscheinlich irgendwie, also ich sag mal, nur zumindest irgendwie 2/3 der Zeit im hinteren Teil des Flugzeugs gewesen,
ja,
und hätte denen immer erzählt, dass ich es ja, also einfach nur um denen zu sagen, dass ich nicht schuld bin,
richtig,
ne? Dass ich alles tue, was auch nur irgendwie halbwegs in meiner Hoheit liegt, was ich machen kann,
ja,
ne? So, und dass ich halt anrufe und hinfunke und immer sage, sie sollen sich melden, und dass ich dann das nächste Mal in einer halben Stunde mich wieder melde oder sowas,
ja,
und wenn ich da Purser gewesen wäre auf diesem Flug, dann wäre ich wahrscheinlich auch mal von mir selbst auf die Idee gekommen, mal einmal rumzulaufen, zu fragen, ob jemand irgendwie ein Wasser will.
Ja.
Also ich sag mal, naja, aber steckst du nicht drin, wie das alles war,
nee,
wie stressig der Tag vorher schon war, vielleicht war es das letzte Leck und die hatten schon, ja, irgendwie 8-9 Stunden auf dem Buckel, du weißt es auch nicht, es sind überall Menschen, die arbeiten. Was ich faszinierend fand, war, dass, was ja geschildert wurde, dass irgendwie die Passagiere gar nicht ausgerastet sind,
ja,
einige versucht haben zu schlafen oder so, eigentlich sich quasi der Situation ergeben haben.
Ja, ist vielleicht nicht auch nicht so selbstgewöhnlich, ja,
selbstverständlich. Das kann schon noch deutlich unangenehmer sein. Vielleicht wart ihr in einem der anderen Flugzeuge und es war deutlich unangenehmer.
Ja.
Schreibt auch das uns gerne in die Kommentare.
Ja.
Ich finde es eine krasse Sache, sollten, und ich glaube, war auch gut, dass wir jetzt hier im Podcast dann nochmal so viel. So viel Raum dem gegeben haben.
Ja, und auch schön, dass die Frau
das so Dank schön
noch sachlich
mal,
uns nochmal geschildert hat. Ja, vielen Dank, ja, nochmal dafür.
Hoffen wir, dass daraus gelernt wird, weil, ja, letztendlich die Luftfahrt ist ein ganz großer Meister daraus, aus Vorfällen zu lernen, ob,
ja,
das nie nochmal passieren. Und da gehören nicht nur Unfälle dazu, sondern auch irgendwelche Mishaps wie diese.
Ja,
wie kann man das Ganze vielleicht netter umschreiben als, ich sag mal,
mit einer Geschichte über den einzigen Helden ne, in dieser Nacht. Ja. Und der einzige Held in dieser Nacht war der, der sich nämlich ganz doll gefreut hat darüber, dass in der Pressemitteilung des Flughafens drin stand, dass die Passagiere umsorgt wurden und gut verpflegt wurden. Und zwar, wir wissen ja jetzt wie, mit einem Keks.
Mit einem Keks.
Und genau dieser Keks ist der Held in dieser ganzen Sache. Denn der freut sich, dass er gegessen wurde.
Und wir haben das jetzt musikalisch
aufbearbeitet. Der Winterkeks. Ich freue mich auf den KI-Song Nummer 1 dieser Woche. Das ist Hip-Hop, wie ich den kenne.
Ja, war 90s Hip-Hop.
Ich war ein Keks, ein einfacher, trocken klein. Ich träumte davon Singapur, Sonnenschein. Stattdessen Bordküche, Lufthansa, Economy. Aber hey, ich dachte, wird schon irgendwie. Dann Schneechaos, München, Vorzeit, halb zwei. Sechs Maschinen draußen und ich mittendrin dabei. Der Pilot ruft im Flughafen an. Mailbox, Tierti heim, 5 Sterne, Airport, alle schlafen. Ich bin hier ganz allein. Die Passagiere waren fliehen, keiner kommt. Kein Bus, kein Crewboss. Niemand, der sich drum kümmern oder kümmern wollte. Boah, ich spür's, oh. Heute Nacht bin ich der Einzige hier mit Plan. Ein Keks als Krisenmanager München.
Krisenmanager.
Pilot ruft an. Mehr Passagiere rufen an. Polizei kommt. Flughafen geht rein. Lufthansa schickt SMS ein. Keks übernimmt. 5 Sterne. 0 Busse. Rein hoch. Rein Keks. Eine Nacht. Bestmöglich versorgt durch mich. Ich hab's gemacht.
Warum ist der Fernseher denn schon wieder aus hier?
Ich weiß, was kommt, 3:30, die Lage ist klar. Ich bin der Höhepunkt dieser Nein, Keks, wunderbar. Lufthansa schickt Vora per SMS ins Flugzeug rein. Hotelangebote für Leute, die nicht aufsteigen können. Echt gemein. 5-Star-Spirit-Pies, wir gehen heim, wenn es schneit.
Du musst auch ein bisschen mehr mittanzen, du bist im Bild.
Ja, aber da kann man ja nur so mitwipen, weißt du? Das ist ja nichts.
Bin ich Notversorgung, tragisch, aber ich bleib klar. Wir waren 600, einer für jeden, das war der Plan. Ein Keks pro Kopf, Lufthansa, das war alles, was du warst dran. Business Class kriegt mehr, weil Gleichheit aufhört irgendwann.
Stimmt,
aber
Business Class gab es ein bisschen mehr, ne? Also lohnt sich Business zu fliegen, ne?
Ja.
Ja, meine Lieben, den ganzen Song wieder zum Runterladen gibt's dann wieder bei Airliners.de mit Airliners Plus, ne? Und zwar in dem Artikel, wo unser Podcast oben mit eingebunden ist. ja, geil.
Machen wir weiter.
Also der Keks als einzelner Held in dieser Sache. Was hätten wir ohne den Keks gemacht?
So ist es.
So ist es.
Keks an die Macht.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja.
Ja.
So, was gab's denn noch in der Woche?
Ja, alles andere war da so ein bisschen gefühlt so überschattet von dem ganz großen Thema. Es gab so ein paar kleinere Entwicklungen, die wir jetzt gerne nochmal schnell mal durcharbeiten können. Eine Meldung, die wir in dieser Woche gemacht haben, aber quasi theoretisch auf was aus der letzten Woche aufbaut, nämlich der CDU-Parteitag, Bundesparteitag.
Ja, am Wochenende haben die sich getroffen.
Die haben sich getroffen und haben überraschenderweise über den Luftverkehr gesprochen.
Naja, ich glaube, wirklich gesprochen haben sie nicht
drüber,
aber es gab zumindest einen Antrag, der kam aus, was war es, Sachsen-Anhalt?
Aus Sachsen.
Und ihr müsst wissen, die Bundesländer, ne, die haben wirklich ordentlich Bammel, dass sie irgendwie jetzt abgehängt werden vom innerdeutschen Luftverkehr und auch von den Hub-Anbindungen und so. Und gerade Leipzig, Dresden und so, da ist halt die Kacke am Dampfen, ne? Weil die Lufthansa ja immer droht und droht und droht. So, und jetzt kam also in der CDU zumindest irgendwie, kam die auf den Trichter, dass man dann doch wohl der Luftverkehrswirtschaft jetzt nicht weitere Steine in den Weg legen sollte, sondern die Luftverkehrssteuer ganz abschaffen sollte.
Nach schwedischem Vorbild, so steht es
drin. Ja, steht drin im Programm. Stehen auch ein paar andere Sachen drin, um vor allem regional, also dezentrale Standorte, ne, Flughäfen, die jetzt keine Hubs sind, irgendwie den Finanzierern die Arme zu greifen. Also ich finde es ein ganz gutes Signal, weil darf man das sagen?
Sag, was du sagen willst.
Also man wusste ja als Luftfahrtmensch manchmal schon gar nicht mehr, was man wählen sollte noch.
Oh, willst du jetzt hier etwa eine Wählerempfehlung abgeben?
Nee, aber egal, wo das war. Ich meine, während Mutti-Zeiten, ich meine, musste ja mal drüber nachdenken, wer die Luftverkehrssteuer eingeführt hat. Ne? War halt CDU, FDP. So, was willst du denn dazu sagen?
Ja.
Ne, also so, dann kamen Grüne, SPD und so. Die SPD sind ja jetzt die, die auch noch irgendwie im Finanzministerium auf der Bremse stehen, dass zumindest schon mal irgendwie die Luftverkehrssteuer,
die Rücknahme,
die Erhöhung zurückgenommen wird, ne, wie es ja eigentlich jetzt die Bundesregierung versprochen hat. So. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch so der einzige Wermutstropfen in der ganzen Sache. Ist halt nur CDU-Parteitag. So. Also was willst du denn machen? Klar, dann steht das irgendwie im CDU-Wahlprogramm oder sowas, dann brauchst du ja wieder auch einen Koalitionspartner, mit dem du das machen kannst. Und wenn du da jetzt irgendwie dich entlang der Brandmauer hangelst, so, dann wird es halt da keinen Partner geben, der das mitmacht mit der CDU, es sei denn, die CDU macht es alleine. So, da weiß ich nicht. Haben sowohl ein paar zu wenig Prozentpunkte.
Ja, ich glaube, also so schön das Signal vielleicht ist, so lange werden wir uns wahrscheinlich gedulden müssen, bis da auch wirklich mehr passiert. Aber, ey, wir lassen uns überraschen, oder?
Wir lassen uns überraschen.
Kann ja immerhin alles passieren.
Also, nee, jetzt mal ganz das ganze Geflaxe und so und sowas beiseite. Es ist halt schon bedeutend, muss ich sagen, dass eine große Volkspartei sich pro Luftverkehr bekennt, ne, in Deutschland. Und das gab es halt wirklich viele, viele Jahre nicht mehr. Das war eigentlich immer nur hier Knüppel,
da sehr stiefmütterlich behandelt
worden. Da Knüppel, hier irgendwie einfach sich nicht drum gekümmert, da irgendwie, ne? Also, und ich glaube, das ist was so ein bisschen auch in der Branche, also ich spüre, dass das ist so ein bisschen Balsam auf die Seele, ne? Mhm. Und ich sag mal, kommt ja auch so ein bisschen jetzt dann auch irgendwie wieder. Jetzt muss die Luftfahrt nur nicht irgendwie weiter verkacken, wenn es ein bisschen schneit, ne? Weil, ey, ganz ehrlich, ich meine, wir machen uns mal lustig über die Bahn, dass die Weichen einfrieren und sowas alles, ja, aber dann schneit es ein bisschen, dann werden alle Flughäfen gesperrt und die Leute müssen nicht im ICE übernachten, sondern im Embraer 100, was ist es,
99,
ja. Also,
oder 195 sogar, ne?
Naja.
Mann.
Ey, ich wollte dir übrigens auch noch was erzählen.
Ah, was denn?
Also jetzt stell dir mal vor, wir beide müssten in so einem Regionaljet übernachten, irgendwie nebeneinander, irgendwie, weil wir gerade irgendwie mit der Dolomiti fliegen, und dann stell dir mal vor, wie wir dann da sitzen.
Ja, ich sitze ja in Business Class auf jeden Fall.
Ja, du sitzt Business Class und hast einen Sitz neben dir, ne? Frei. Da kommen wir ja auch nicht zu mir kommen. So. Ja, stell dir mal vor, wir sitzen da fünf Stunden. Da. Nee, du musst hinten sitzen. Ey, aber nee, was ich dir erzählen wollte ist, also du weißt ja, ich habe ein bisschen anderen Körperbau, so als, ich sag jetzt mal so 99% der anderen Menschen. Naja, 90% der anderen.
Ja, ich glaube es noch ein bisschen mehr, aber.
Und ich habe ja auch schon erzählt, eine ITB kommt wieder und ey, ich brauche unbedingt neue Hemden und neue Sakkos und so. Ja. Weil das irgendwie alles auseinanderfällt und irgendwie komisch aussieht mittlerweile. Und dann war ich einkaufen und ich hasse das. Ich hasse Hemden und Sakko kaufen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das hasse. Wenn ihr relaten könnt, schreibt.
Also muss ich ganz kurz reinkreuzen, noch schlimmer finde ich Hosen.
Hosen ist auch ganz schlimm.
Das ist am schlimmsten.
Ja. Naja, wobei Hosen geht bei mir. Also ich finde immer.
Nee,
immer
das Ganze ausziehen, alles aus der Tasche
nehmen. Ja, ist immer anstrengend, ne? Fängt man an zu schwitzen. Aber bei Hosen weiß ich ungefähr die Größe und dann geht das auch. Mhm. Na, und ich muss sagen, ich habe glücklicherweise untenrum einen relativ normalen Körperbau. Der fängt erst bei mir über dem Gürtel an, eine Problemzone zu werden. Ja? Aber die geht dann halt wirklich in der Tat bis hoch zum Hals. Und das führte dann dazu, dass ich war dann so bei Galeria Kaufhof, ne, am Alex. Das ist wirklich ein großer, großer, schöner Einkaufsladen. Mhm. Aber da standen dann zum Schluss irgendwie drei Damen, die sich wirklich rührend um mich gekümmert haben. Und alle haben nochmal gemessen und nochmal gemessen. Ey, und dann haben die echt, also, ja, tu es, aber also von diesen tausenden Hemden, die da waren, hat mir nicht eins gepasst, ne? Das ist wirklich, die noch eins ausgerissen und noch eins. Und ja, das fällt ein bisschen größer aus und so. Ja, hier, halt, Hals, ja, 46, aber eigentlich ja vielleicht lieber 47 und so. Ja, aber da haben wir gar nichts mehr. Und hier, das fällt ja ohnehin raus und die sowieso nicht und so. Und dann, ja, gehen Sie mal zum KDW, die haben vielleicht noch ein bisschen mehr.
KDW da war ich dann auch letztendlich, wo ich mich für meine Hochzeit eingekleidet habe. Aber ich das ähnliche Problem mit Hemden hatte und dann bin ich ins KDW gegangen und dann haben die auch KDW alles gemacht und haben die dann noch so ein bisschen das ausgenommen, weil manchmal Hemden ja manchmal so ein bisschen zusammengenäht sind, auch nochmal rausgenommen und dann
KDW, ne, Kaufhof des Westens am Kudamm, ist ein Luxuskaufhaus. Ich gehe da aber trotzdem sehr gerne hin, einfach.
Ja, Beste.
Dass man sich ein bisschen irgendwie nach aufwärts orientiert, finde ich mal ganz gut. Ja. Und war ich aber jetzt dann, also zum Hemden shoppen und dann, ne, da hast du dann so Eaton, Van Laak und sowas, ne? Und da standen dann also zum Schluss irgendwie fünf Leute um mich rum, ja.
Und ich habe also ein Hemd habe ich gekauft, weil das einigermaßen passte. Dann wurde angeboten, dass ich mir auch eins selber nähen lassen kann. Also das werde ich wohl wahrscheinlich dann irgendwann mal machen, weil kostet auch eigentlich nicht so viel mehr.
Geht ja.
Und dann kam aber noch eine dann zu mir und hat so gesagt, ja, gehen Sie mal zwei Straßen hier weiter. Das ist so ein Übergrößeladen.
Danke!
Ich so, ja, danke.
Wollen Sie etwas sagen, dass ich fett bin?
Nee, aber eigentlich war das ja ganz nett. Und dann sind wir da, also dann bin ich mit meiner Frau, ne, so die Arme musste. Das war also wirklich eine tagesfüllende Angelegenheit für mich, da Hemden zu kaufen. Und dann sind wir wirklich in diesen Übergrößeladen gegangen. Und also da war auch wirklich super nette Bedienung. Und ey, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie geil das war. Also ohne Scheiß.
War noch nie einfach in so einem mal Sachen Laden. Anprobiert, die, also, die passen, oder was?
Also du bist da reingegangen und alles, was da hing, konntest du eigentlich nehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr, die ihr normal gebaut seid, das einigermaßen nachvollziehen könnt, aber es ist halt wirklich so, dass wenn ich einkaufen gehe, also ich meine, da fängt bei den Schuhen an, ich habe halt Schuhgröße 48, da gibt es halt irgendwie eine extrem kleine Auswahl. Ne? Also Schuhe kaufe ich eigentlich immer noch online. So, und aber das geht ja weiter bis, also das Hemden, ja. Pullover und sowas, ne, wenn du 3XL hast, also ich kann zum Beispiel auch nichts mehr bei Uniqlo oder sowas kaufen oder H&M, Zara, da brauche ich gar nicht hinzugehen, weil es ist alles für Menschen gemacht, die anders aussehen als ich. Aber egal, ich habe jedenfalls jetzt für mich, ich kann es glaube ich sagen, weil die Dame war so nett und hat so bis in Feierabend, bis über den Feierabend hinaus, haben die mich betuttelt, Weingarten, ne, gibt's in Berlin, gibt's aber wohl auch in Düsseldorf, auch woanders, ganz toll. Ich konnte anziehen, was ich wollte. Hab jetzt hier auch so ein Jeanshemd gekauft. Wollte ich immer schon mal haben. Hab nie ein Jeanshemd gefunden, was in meiner Größe war.
David ist jetzt im Canadian Tuxedo unterwegs.
Ja. Nee, ist halt auch super angenehm. Ich finde das ja ganz schön. Ich habe guck mal, ich kokettiere ja immer damit, dass ich immer nur schwarze T-Shirts anhab.
Stimmt.
Einfach, weil ich so Steve Jobs-mäßig keine Zeit dafür habe, mich zu kümmern, wie ich aussehe. Ist natürlich Teil der Wahrheit, ja, aber anderer Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass ich einfach nichts anderes habe.
Also ich auch nichts finden. Ne? Ich würde ja sagen, jetzt in deinem aktuellen Glow-Up hier, so ne, mit neuen Klamotten und so, ich würde ja mal sagen, GNTM ist noch nicht abgeschrieben hier, ne?
Also, stimmt, David needs a Hobby,
hat er,
ne?
Ja. Hat er mich letzte Woche abgeschmettert, aber ich glaube, da
Guilty Pleasure, für dein Guilty Pleasure kannst du mich leider nicht überzeugen. Wird wohl leider nichts.
Ich gebe doch noch nicht auf. Naja. Aber ihr seid weiterhin gefragt, was Hobbys angeht. Weißt du, ganz kurz, dann kann ich auch noch ganz kurz reingrätschen. Weißt du, was für mich die wunderschönste Nachricht dieser Woche war?
Die fabelhafte Welt?
Ja.
Die fabelhafte Nachricht der Woche?
Ja.
Sag.
ANA hat eine neue Kollaboration mit Pokémon bekannt gegeben. Drei Flugzeuge werden.
Stimmt, du bist ja so Pokémon-Fan.
Werden mit Speziallackierung ausgestattet, weil Pokémon jetzt am Freitag 30-jähriges Jubiläum hatte. Und es ist scheiße, wenn man Pokémon-Fan ist, vor allem wenn man Karten sammelt, weil jetzt zu diesem 30-jährigen Jubiläum überall irgendwelche Kollaborationen rauskommen. Hyundai. Ich hab mich gerade für Hyundai entschieden beim Auto. Die haben auch eine neue Kollaboration, das gerade angekündigt. Das ist erstmal nur in Korea, dass das ganze System aber, jetzt mit Pokémon-Thema gespickt ist und so.
Gibt's bei Hyundai dann noch so Pokémon-Autos? Dann hättest du hier deinen Elektroflitzer mit Pokémon außen kaufen können.
Das würde ich auch nicht machen.
Ich glaube, das hätte deine Frau auch nicht gemacht.
Das würde ich nicht machen.
Da hätte deine Frau nicht Ja gesagt.
Das würde ich nicht machen, aber in den USA zum Beispiel auch mit McDonald's eine Kollaboration. Das heißt, im Happy Meal gibt's jetzt irgendwelche speziellen Karten.
Tja.
Kommt wahrscheinlich auch bald noch nach Europa, also dann gehe ich ja noch mehr zu McDonald's.
Oh Mann, ey, du musst sammeln ohne Ende. Ey, ihr wisst das nicht, ne? Manchmal muss der früher nach Hause gehen oder beziehungsweise zu uns zum Shop fahren, damit da irgendwelche Sammelkarten kaufen
kann. Ja, ist so.
Aber das tut mir leid, wird auch nicht mein Hobby. Nee. Aber du hast es versucht.
Ich gebe hier nicht auf.
Ja, wollen wir, was haben wir noch?
Ich würde sagen, wenn es irgendwie für mich langsam selbst langweilig wird, haben wir mal wieder Condor auf dem Thema.
Stimmt.
Und wir sprechen hier ein bisschen zu viel über Condor. Eigentlich war es ja nur so eine Randnotiz bei uns, aber war eine Nachricht, die offensichtlich die Welt interessiert hat.
Ja.
Nämlich, also Condor bietet auf ihren City-Strecken oder auch generell ja auch eine Business Class an, ist ja auch schon davor der Fall gewesen. In den Narrowbodies,
ne?
Ja. Ja eben auch. Wie überall in der 3-3-Bestuhlung bleibt man halt der Mitte sitzfrei, ganz klassisch. So wie es halt jede Airline in Europa macht.
Macht Lufthansa auch so, ne? Also du
genau.
Hast, wenn du halt in so einem Narrowbody fliegst, hast halt deine normalen Economy-Class-Sitze und
Also auch wenn du in der Business fliegst und in der Mitte ist halt immer frei. Ne? Genau. Steht so irgendwie dein Your Personal Space oder so steht oben dran. So, und das ist halt sozusagen das Angebot für die Stunde irgendwie Frankfurt Zubringer.
So
reicht
ist
ja
es.
Auch. Ne? So Euro-Business-Class-mäßig ist es natürlich auch. Also man, die fliegen immer ein bisschen länger. Da ist schon grenzwertig, aber hey, mal gucken, ob da was Neues kommt. So, und jetzt hat aber Condor diese neue Kooperation mit der German Airways,
genau, und die kommen mit einem Bayer 190 um eine Ecke, die ist mit einer 2-2-Bestuhlung ausgestattet.
Also da gibt es keinen Mittelsitz.
Da gibt es keinen Mittelsitz.
Kann er dann noch nicht frei sein.
So, dann musst du halt die Entscheidung treffen, lässt du den Nachbarsitz trotzdem frei?
Ja, wie macht's denn Lufthansa zum Beispiel? Die haben ja zum Beispiel Air Dolomite oder so, wenn
ja,
du da...
Ja, genau, also die haben ja auch ähnlich große Flugzeuge in der Flotte. Und die haben sich halt in der Gruppe halt entschieden, den Nachbarsitz immer freizulassen.
In diesen kleinen Regionaljets.
Genau, und bei Condor hat man halt gesagt, nee, wir brauchen offensichtlich jeden Platz, den wir haben. Und besetzen eben auch jeden Sitzplatz in der Business Class, sodass sich die dann halt vom Sitz her und vom Komfort her wirklich gar nicht mehr unterscheidet. Und wir haben auch das musikalisch nochmal schön aufbereitet.
Das Thema Condor, meine Güte, der Mittelsitz. Also wir sollten vielleicht dazu sagen, das ist eine der allermeist gelesenen Meldungen gewesen hier bei uns. Mit, weiß nicht, hat schon fast eine 250.000 Seitenaufruf oder sowas gemacht. Dieser komische scheiß Mittelsitz bei der Condor. Scheint die Leute irgendwie wirklich zu interessieren. Ja. Wo ist der Mittelsitz? Ne? Ist natürlich so eine Sache, die sich viele fragen, vor allem wenn sie denn dann auch teuer für Geld bezahlen und vielleicht auch so ein bisschen mehr scheinen wollen, als sie sind. Und von daher gibt's jetzt Deutschrap auf die Ohren, meine Lieben. Ihr habt euch Rap gewünscht. Ich wusste nicht, dass Deutschrap und für die KI wirklich sowas ist, was ihr jetzt im Hintergrund schon dudeln hört. Also, aber es scheint wohl irgendwie der gängige Standard zu sein. Der Mittelsitz ist frei.
Der Mittelsitz ist frei. Ja, Miss Klaas, komm doch eins auf Fliegerei. Der Mittelsitz ist frei. Es sei denn, du fliegst ab Düsseldorf, dann nicht. Ich hab gebucht Business Class, Tarif Bell. Freier Mittelsitz, Kissen, ich bin blöd.
Das ist eher dein Wein.
Ja, da führe ich mich komplett rein.
069 und der Platz neben mir wäre perfekt. Meine Frau sagt, Schatz, du fliegst ja nur nach Frankfurt. Ich sag Liebling, ich flieg Premium nach Frankfurt. Denn zwischen mir und meinem Nachbarn liegt ein
garantiert leerer Sitz.
Ein leerer Sitz, ein garantiert leerer Sitz. Der Mittelsitz ist frei.
Der Mittelsitz ist frei.
Das ist klar, es kommt da eins auf Fliegerei. Der Mittelsitz ist frei.
Der Mittelsitz
ist frei.
Ist das Düsseldorf, wo German Airways fliegt, oder?
Nee, Düsseldorf haben sie ja sogar gestrichen.
Ach so, ja.
Das ist sogar mit Wink hier. Er hat sogar um die Ecke gedacht.
KI, ey. Nächstes Mal müssen wir ein bisschen mehr eingreifen mit dem Text, ey.
Ich fand das einfach um die Ecke gedacht, fand es wieder witzig.
Ich such den Mittelsitz, ich such wie im Tanz. Ich frag die Crew, die zeigt mir ein Handbuch. Paragraph 7, Absatz 3, Fußnote A. Ausgewählte Flüge durch Partner-Airlines mit Deloitte.
Das hat mir doch keiner Garantie gesagt.
Und das hat mir keiner gesagt. Im Kleingedruckten um 4 Uhr nachts auf Seite 9. Schriftgröße 6 Condor hat sich ausgedacht.
Ja, meine Leute, meine Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Wir lassen das jetzt hier noch laufen. Text runterladen mit Airliners Plus. Gibt weiterhin 33% Rabatt wegen unserem neuen Magazin.
Ja, es gibt auch wieder eine neue Ausgabe.
Ja, neue Ausgabe, da ist sie.
Unser lieber Andy hat
Andy war Skyline in Frankfurt, ist die neue Skyline, heißt sie offiziell.
Ja.
In Frankfurt Test gefahren. Wir haben ein YouTube-Video dazu hochgeladen. 8 Minuten zum Einschlafen oder zum aufgeregt gucken, wie diese Bahn wirklich bis zum Terminal 3 fährt und dann wieder zurück. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis auf der ITB.
Ja, komm vorbei, wenn wir aufnehmen.
Ja,
das wäre toll.
Genau.
Meine Güte, hoffentlich kommen nicht so viele.
Hoffentlich kommt auch jemand.
Was hat er gesagt?
Ich
verstehe es nicht.
Alter.
Diesen Kanal kosten. Diesen kann fehlen. Sie kann fehlen.
Also was er angeblich singt, wie gesagt, auf Airliners.de. Schön, dass er da war. Und bis denn, ne? Ciao.
Tschö.
Donnerstag. Nee, das ist ja dieser Donnerstag.
So. Bitte bleiben Sie dran.
Ich bin ernsthaft zu blöd, meinen Kalender aufzumachen, ne?